Herzlich willkommen zur mittlerweile 28. Episode der Coaches Corner hier bei der Triathlon Crew. Heute global komplett aufgestellt in Thousand Oaks.
Sebastian? Genau.
Howdy. Howdy.
Das ist in Texas, glaube ich.
Ja, whatever. Ja, meine Wenigkeit in Frankfurt und wir haben heute einen Gast. Und den Gast, den möchte ich gleich mal vorstellen. Den habe ich die ganze Zeit schon eigentlich auf dem Zettel gehabt. Aber irgendwie ist es dann doch in Vergessenheit gerannt. Ich habe es eben schon mal in der Vorbesprechung gesagt. Aber jetzt haben wir noch mal mehr Gründe, ihn einzuladen. Und zwar ist es der Trainer des amtierenden 70-3-Weltmeister Rico Bohn, nämlich der Josef Spindler. Servus, Josef.
Hallo, grüß dich.
Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und wir mussten es noch mal krankheitsbedingt einmal verschieben. Ich war noch mal ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Und du warst aber jetzt flexibel und konntest doch mal den neuen Termin freimachen. Also vielen Dank dafür. Ja, willst du ein bisschen was erzählen von dir oder soll ich ein bisschen was erzählen, was ich über dich weiß und du willst korrigierend eingreifen?
Ja, es ist immer spannend, wenn andere über einen was erzählen. Von daher kannst du gerne was über mich erzählen. Und ja, also wenn es mir gar nicht gefällt, dann greife ich ein.
Okay, ich bin jetzt in einer gewissen Distanz zu dir, räumlich gesehen. Also ich bin jetzt mal so mutig und so frei und fange mal an. Also wir kennen uns schon ein paar Jahre. Wir haben auf jeden Fall immer mal die Wege sich kreuzen gelassen über einen gemeinsamen Bekannten, über den Ingo Urban, der Wahoo Deutschland quasi groß gemacht hat. Gab es auch mal eine Verbindung und wir sind zusammen auch mal Rennen gegeneinander gestartet oder miteinander gestartet beim Ostseemann. Und da bist du mir zum ersten Mal so auch aufgefallen und das war so die Initialzündung und dann habe ich natürlich immer wieder deinen Weg auch verfolgt. Der auch beeindruckend gewesen ist mit, weiß gar nicht, fünf Langdistanz-Siegen, glaube ich, ja, 5-mal Ostseeman. Auf Hawaii meine ich auch mal eine der schnellsten Laufzeiten gehabt als Profi.
Ja, stimmt.
Aber vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie du zum Triathlon gekommen bist, was deine Sozialisierung im Sport ist und vielleicht seit wann du oder wie du zum Coaching gekommen bist. Das interessiert die Hörer am meisten.
Sehr gerne. Also ich bin spät zum Triathlon gekommen, erst mit 20 oder 21. Habe damals in Berlin studiert und bin dann meinen ersten Marathon gelaufen, gleich in 2:54. Hatte natürlich überhaupt keine Ahnung von irgendwelchem Training und habe dann bei Kilometer 30 eben dann diesen Einbruch gehabt. Aber es hat eben trotzdem für eine schnelle Zeit unter 3 Stunden gereicht. Und bin vorher schon immer Mountainbike-Rennen gefahren. Und da eben sehr gerne Marathons und dann dachte ich mir, eigentlich müsste ich irgendwas machen, was Laufen und lange Radsachen irgendwie verbindet. Und dann war die Wahl eben der Triathlon. Ja, so habe ich mich also dann, Berlin-Marathon ist im September, habe ich dann eben gesagt, okay, lernst jetzt im Winter schwimmen. Und dann fangst du mit Triathlon an und so habe ich es dann auch gemacht, habe dann eben eine olympische, eine Mitteldistanz und dann Rot gemacht in einem Jahr. Das war mein Einstieg. Und von da ging es dann eben kontinuierlich aufwärts. Man verbessert sich dann, das macht natürlich unheimlich Spaß, das Training hat mir Spaß gemacht und man sieht dann eben relativ schnell, okay, ich kann unter 9 Stunden schaffen und dann wird man besser platziert und dann verdient man auch mal ein bisschen Preisgeld. Damals waren die Zeiten noch nicht so schnell wie heute und dann wächst man da so rein. Okay. Und genau, ich habe das immer nebenbei gemacht, also deswegen ein bisschen länger studiert, weil ich halt so viel Sport gemacht habe. Aber habe das Studium dann abgeschlossen und habe dann angefangen zu arbeiten, aber eben Teilzeit. Also habe dann immer, ich hatte die Vormittage frei und dann mittags angefangen zu arbeiten und konnte da eben relativ viel Sport machen. Und habe dann eben den Ostseemann also mehr so auf die lokalen Rennen gesetzt. Wenn man den Ostseemann gewonnen hat, hat man eben ganz gut verdient, weil da gab es noch 1000 Boni dazu, noch eine Prämie und dann Prämie für den Streckenrekord. Und dann konnte man sich da immer so ein paar Monate weiter finanzieren. Und Köln habe ich ein paar Mal gewonnen und dann halt ein paar Top 5 oder Top 10 Platzierungen bei Ironman. Und so habe ich mich halt als Halbprofi irgendwie durchgeschlagen. Und dann hatte ich irgendwann mal im Internet Team TBB oder Brett Sutton, ich glaube Brett Sutton gesehen Und dann habe ich den einfach angeschrieben, habe gesagt, hier, ihr habt ein Team, ich würde gerne dabei sein, kann man da nicht irgendwo was machen? Und dann konnte Brett sich irgendwie an mich erinnern. Er hat gesagt, du warst doch in Zürich, ich habe dich laufen sehen. Und so habe ich dann mit Brett angefangen zu sprechen und habe dann eben Platz im Team TBB bekommen. Und die haben gesagt, also wenn du das machen willst, wir zahlen dir ein monatliches Gehalt, aber du musst es dann 100% machen. Also nicht nebenher noch arbeiten oder irgendwas anderes machen, sondern 100% Triathlon. Und du musst ins Bootcamp kommen. Damals war das auf den Philippinen, in Subic Bay. Und da habe ich gesagt, okay, mache ich. Habe eben meinen Job gekündigt, bin auf die Philippinen geflogen für, glaube ich, 6 Wochen und da dann als Vollprofi beim Team TBB eingestiegen. Und es war gerade das Jahr.
Das muss man ja schon mal sagen. Ich meine, da gibt es einige jetzt, die wahrscheinlich zuhören, die jetzt nicht wissen, was Team TBB war. das muss man vielleicht nochmal so ein bisschen erklären. Das war eigentlich, ja, vielleicht um das Jahr 2010 rum oder auch vorher schon, das war ja eigentlich das erfolgreichste Team der Welt mit Chrissy Wellington, mit James Kanema, mit Jody Swallow, ich weiß gar nicht, wer noch alles, Caroline Steffen. Also das waren ja wirklich eine Mannschaft, die eigentlich die größte Mannschaft der damaligen Zeit gewesen ist. Das muss man vielleicht nochmal so nochmal korrigierend oder ergänzend nochmal anführen.
Das stimmt, ja. Ich komme mir schon bald immer vor wie ein Dinosaurier, oder? Weil wir schon relativ lange dabei sind und dann spricht man so ganz selbstverständlich von solchen alten Sachen, die Rico gar nicht wusste, oder? Der schaut dann immer groß und dann erklärt man ihm das und erzählt ihm das und dann denkt man, okay, ja, ist schon lange her.
Ja, aber vielleicht auch ganz kurz, das ist ja auch so eine typische Geschichte von damals, so als Quereinsteiger, irgendwie, wie du sagst, mal Marathon, mal dies, mal das gemacht und dann plötzlich dahin gekommen, diese Geschichten werden ja auch weniger. Ja, also heute hast du ja eher Leute, die jetzt wie Rico zum Beispiel aus der Jugend kommen, die schon irgendwie den Hintergrund in den Sportarten oder in der Sportart Triathlon haben. Auch super spannend, also auch eigentlich eine ganz coole Abenteuergeschichte fast schon. Und wie du gesagt hast, ja, ab in den Flieger und nachher auf die Philippinen. Also richtig, richtig coole Geschichte, finde ich bisher auf jeden Fall. Mhm.
Ja, und das war natürlich wirklich eine Abenteuerreise. Ich war noch nie irgendwie in Asien, bin dann in den Flieger. Und dann bin ich da hingefahren und ich hatte ja gar keine Ahnung. Ich hatte irgendwie eine Adresse, ja, und dann dachte ich mir, okay, da holt mich irgendwer ab oder fährt mich dahin oder, und dann muss ich mir da eben ein Taxi nehmen. Dann sind wir mit irgend so einem Dreirad dann da irgendwie stundenlang irgendwie durch die Prärie gefahren und die Wege wurden immer holpriger. Und irgendwann sind wir da in diesem Resort, das ist ja so ein ehemaliges Militärresort, Subic Bay, sind wir da angekommen. Und dann war halt keiner da, oder? Brett hat dann irgendwann, ist ja dann nach einer Stunde gekommen und hat gesagt, oh, hallo, und ist wieder abgezogen. Und hat mir dann ein Zimmer gezeigt und dann war eben die erste Einheit dann am nächsten Tag schwimmen. Und das war natürlich erstmal schon ein bisschen ein Schock, weil man denkt, okay, es wird irgendwie eingeführt, es wird irgendwas erklärt und oder es interessiert sich wenigstens irgendjemand. Man nimmt diese Reise auf sich und es war einfach gar nichts, oder? Dann hat man dann nach und nach, habe ich dann ein paar Athleten getroffen und alle dann zum ersten Mal beim Schwimmen am nächsten Tag getroffen. Aber da war man halt dann neu und es ging einfach los, oder? Es war kein großes Aufhebens.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das klingt so nach einer Brad Sutton-Geschichte, so wie man das immer wieder kolportiert bekommen hat oder was man so gehört hat über Brad Sutton.
Der hat das absichtlich gemacht, oder? Das war seine Masche, damit sich keiner einbildet, er sei irgendwas Besonderes. Also Caroline Steffen hat er auch warten lassen und erst mal 3 Tage ihr ignoriert, oder? Wenn da einer kam und dachte, du kommst ja dahin, du bist der Local Hero, hast keinen in deiner Trainingsgruppe, der da irgendwie mit dir mithalten kann und denkst, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt bin ich Profi. Und dann kommst du dahin und keiner interessiert sich und Brett sagt, ja, hallo und macht sein Ding. Und okay, dann bist du erst mal so ein bisschen zurechtgestutzt. Und das hat er mit allen gemacht, ja? Also auch mit Weltmeistern oder Ironman-Siegern. Erstmal 3 Tage ignoriert und geschaut, wie die so darauf reagieren. Ja, und dann sind die so in die Gruppe integriert worden.
Spannend. Spannend ist ja auch so ein bisschen das, was man immer wieder hört in Bezug auf Brad Sutton, ja, dass er Pferde und Hunde trainiert hat und die geben ja auch kein Feedback. Das heißt, da geht es auch ums Beobachten. Und offensichtlich hat er das ja dann auch mit den Athleten so angewandt, dass er erstmal in so einer Beobachterrolle gewesen ist, erstmal geguckt haben, wie die sich vielleicht auch geben oder was die da so machen. Und dann hat er sich erst sein Bild rausgemacht. So wirkt es zumindest. Genau.
Hast du das vielleicht für dich erstmal so als Übertrag? Hast du, wir reden ja heute noch über einiges, aber hast du davon irgendwas für dich mitgenommen, wenn du heute vielleicht neuen Athleten irgendwie betreust als Coach, dass du sagst, ja, da gucke ich jetzt erstmal, also vielleicht ist nicht so die kalte Schulter zeigen und du bist ja jetzt auch nicht in Asien irgendwo lokal untergebracht, aber sagst du so, ja, ich schaue erstmal und dann gucke ich mal, wie die reagieren oder wie machst du das? Also vielleicht willst du doch gar nicht sagen, vielleicht zauberst du dann ja deine Masche.
Nee, das ist nicht so. Also ich bin schon ein ganz anderer Typ als Brett, oder? Also man hat so einen eigenen Stil. Ich bin eher ein freundlicher Mensch, eher immer positiv gestimmt und das lasse ich, glaube ich, die Leute auch merken. Finde es auch gut, wenn sich jemand für mein Coaching interessiert oder für mich als Person und will dann auch wissen, wie ist der andere drauf, wie tickt der? Das musst du ja als Coach verstehen, dass du ein Gefühl hast für dieses Zwischenmenschliche, dass du weißt, was bewegt den, was ist dem wichtig, wie tickt der. Das ist schon wichtig und das lernst du, das kannst du auch nicht in den ersten 3 Tagen feststellen, auch nicht im Erstgespräch, sondern das ist einfach bei mir einfach ein längerer Zeitraum, wo man sich austauscht, wo man zusammenarbeitet und dann merkt, okay, So ist der drauf, so läuft die Kommunikation. Das ist ja mit jedem Athleten anders.
Absolut, und das macht ja letztendlich den Reiz des Trainerjobs auch aus. Also du hast es mit komplett unterschiedlichen Charakteren zu tun, komplett unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und das ist eigentlich das Schöne. Und, und dann kommt noch dazu, dass kein Tag dem anderen gleicht, weil Menschen Emotionen haben und wenn ein Athlet oder eine Athletin schlechte Laune hat, dann ist der Tag ganz anders, als wenn er gute Laune hat. Und das weiß man eben nicht, wenn man als Trainer morgens aufwacht, wie denn der Tag laufen wird. Also das ist schon irgendwie auch ganz spannend eigentlich. Finde ich auch. Ja, und dann bist du vom Athletendasein irgendwann, also du hast ja wirklich einige Erfolge gehabt, haben wir ja schon auch aufgezählt. Und dann bist du irgendwann oder hast du irgendwann angefangen, die Seiten zu wechseln oder war das ein rapider Wechsel oder bist du vom Athlet dann so langsam war das so ein schleichender Prozess, will ich sagen, bist dann in die Trainerschiene gegangen oder wie ging das denn?
Naja, also ich war eben eher schon einer der älteren Athleten im Team TBB, war dann 2 Jahre dabei und Brett hat ja alle 2 Jahre ein bisschen die Strategie geändert und wir hatten dann eben die Strategie, dass wir Länderteams machen. Also wir hatten dann Deutschland-Team, Schweizer-Team, Amerika-Team und ich habe für die deutschsprachigen Teams Athleten gesucht, Nachwuchsathleten. Ja, ich kannte den Sport, ich kannte die Szene und ich war früher Headhunter. Von daher habe ich dann diese Skills ein bisschen angewandt und habe einfach Nachwuchsathleten gesucht. Also zum Beispiel den Christian Nitschke, den Georg Potrebitsch, Diana Riesler. Und habe dann, weil Brett eben gesagt hat, ach, das funktioniert doch ganz gut, schau doch mal ein bisschen nach dem Training, wenn die nicht im Camp sind. Und so bin ich da im Prinzip reingewachsen. Mhm. Habe dann die trainiert, weil es mit der Sprache viel einfacher war, wenn sie nicht im Camp waren. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip immer mehr Athleten dazugenommen. Es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und so bin ich dann in das Coaching mit reingewachsen. Ja.
Okay, das heißt, du hast Brett über die Schulter geschaut sozusagen oder hast von ihm ein bisschen was mitbekommen und hast dann aber dein eigenes Ding draus gestrickt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also Brett hat gemerkt, ich war halt im Sport im Prinzip ein Autodidakt, oder? Ich habe ja nicht Sport studiert. Mhm. und habe mir dann aber das ganze Sportwissenschaftliche und die Physiologie und die ganzen Sachen halt irgendwie selber beigebracht. Ja, ich hab Philosophie studiert, da lernt man ja nicht viel, aber was man eben lernt, ist, dass man lesen kann. Ja, also man kann sich Sachen erschließen und Themen erarbeiten. Und das habe ich dann halt im Sport gemacht. Und dann war ich irgendwie an dem Punkt, dass ich diese ganze Theorie, ich habe ja auch mit verschiedenen Trainern zusammengearbeitet, mit dem Peter Sauerland, mit dem Sebastian Weber habe ich viel gemacht. Der war damals noch in der Uni in Köln und hat gerade seinen Test entwickelt. Und ich war dann eben so manchmal die Laborratte und habe dann eben bei solchen Tests mitgemacht, aber eben von ihm auch wahnsinnig viel gelernt. Und habe dann eben, als ich zu Brett gekommen bin, der ja nicht so wissenschaftlich an die Sachen herangeht, sondern einfach praktisch. Der hat gesagt, es ist mir total egal, warum das funktioniert. Ich will einfach nur wissen, dass es funktioniert. Und ich kann dir sagen, wenn die Runde hier rechts rumlaufen, dann gibt es einen Weltmeister. Und wenn sie die anderen anders rumlaufen, dann gibt es Verletzte. Und warum das so ist, ist mir egal. Ich weiß, dass es so ist und deswegen machen wir das so. Und für mich war das dann aber wahnsinnig spannend, dass ich eher von der wissenschaftlichen Seite kommend, und da überlegt man sich, okay, wie funktioniert das Training, wie wichtig ist Umfang, wie wichtig ist Intensität und diese ganzen Sachen, dass ich dann plötzlich gesehen habe, dass was Brett macht, der aus einer ganz anderen Richtung kommt, einfach aus der Erfahrung, dass das total gut zusammenpasst. Ja, also ich konnte sofort verstehen, warum die Sachen, die Brett macht, warum die so gut funktionieren. Und das war für mich, für mir ist dann eben Licht aufgegangen, oder ich hatte so eine Bestätigung der Theorie, dass man sagt, okay, das ist ja verrückt, wenn man jetzt herkommt und das so nach meinem Wissen, meiner Erfahrung einen Plan oder einen Trainingsaufbau strukturieren würde, na, dann wäre das so, wie das Brett schon in einer gewissen Vollendung eben macht. Und das war wahnsinnig
spannend. Ja, jetzt bin ich ja aufmerksamer Zuhörer des Podcasts und dann stelle ich mir ja sofort die Frage, kannst du das mal an Beispielen ausmachen, vielleicht an einer ja, wie soll ich sagen, Trainingseinheit einer jeden Sportart, wo du damals gesagt hast, ah ja, im Schwimmen, da macht er das vielleicht am ehesten und beim Radfahren das. Und es gibt ja so viele Anekdoten, die man hört und erzählt, aber du warst ja ganz nah dran, vielleicht kannst du das so ein bisschen auflösen. Weißt du, die Leute, die wollen ja immer direkt hands-on wissen haben, also wie können sie das jetzt im Training umsetzen?
Ja, also ganz einfaches Beispiel ist eben, wenn du auf der Langdistanz, und Mitteldistanz ist ja in dem Sinn auch eine Langdistanz-Ausdauerbelastung, wenn du da unterwegs bist, brauchst du eben eine relativ niedrige VLA Max. Als ich damals angefangen habe zu trainieren und bei TBB war, kannte den Begriff praktisch aus ein paar Insidern, kannte den überhaupt niemand. Und um die VLA Max zu senken, würde man eben Hill Reps fahren. Ganz niedrige Kadenz, relativ hohe Last, aber an oder unter der Schwelle. Naja, und das hat Brett halt mindestens dreimal in der Woche gemacht, oder? Wir sind dann an einem Berg gefahren und dann da halt eine Stunde lang hoch und runter, immer 3 Minuten hoch, in Aero-Position mit einer 50er Kadenz oder noch niedriger. Und dann nachmittags nochmal eine zweite Einheit, wo wir dann 30-30-30 gefahren sind, also auch klassisches VLA-Max-Training. Und das wäre eben so ein Tag, Double Bike Day, und dann Zwischenzimmer geschwommen.
Also für die Zuhörer ist das so progressiv, ne? 30 Minuten weiß ich, easy, 30 Minuten medium, 30 Minuten ein bisschen härter.
Ne? Genau.
Genau, so progressiv, ne? Ja. Ich kenne das von Matthias Hecht, der musste nämlich mal 1-1-1-1, also 4 Stunden, eine Stunde jeweils. Der war ja auch bei Brett, glaube ich.
Ja.
Ja. Ich glaube, es hieß Mad oder sowas, gell? Irgendwie sowas hat das, glaube ich.
Ja.
Moderate ja, Medium, ja. Mad, ja,
genau. Stimmt.
So.
Ja. Genau.
Ja, stimmt, Mad.
Versteht jeder intuitiv.
Ja, und das ist ja, deswegen, ich schätze Brett Sutton ja sehr, weil er das irgendwie geschafft hat, eigentlich ja, die Dinge rauszustellen, die notwendig sind. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die besser erkannt haben, welchen Wettkampf-Demand es braucht, also welche Herausforderungen es braucht, und dann daraus abzuleiten, welche Trainingsinterventionen es braucht. Und das ohne jeglichen wissenschaftlichen Hintergrund, das ist halt schon das Faszinierende an Brad Sutton. Aber der Podcast geht gar nicht um Brad Sutton, es geht ja um dich, Josef. aber klar, wenn wir jetzt jemanden haben, der halt so nah dran war, dann ist es natürlich auch spannend zu hören, was Brad halt gemacht hat. Ich habe ihn ja auch zweimal kennenlernen dürfen. Schon eine völlig faszinierende Persönlichkeit, ganz, ganz klar. Ja. Auch wenn er halt extrem polarisiert. Aber das ist auf jeden Fall jemand, dem man wirklich Gehör schenken sollte. Denn das, was er sagt, das ist halt in vielen Teilen schon sehr, sehr richtig und sehr, sehr zielführend. Das ist ganz klar.
Ja, also ich treffe den jetzt auch immer noch. Also wir haben immer noch ein gutes Verhältnis. Wenn ich in der Schweiz bin, er ist in St. Moritz, dann gehe ich immer mal hin, wir treffen uns oder ich bin bei einer Schwimmeinheit dabei oder an der Bahn. Das ist so ein bisschen fast wie eine Vaterfigur. Ich habe eben wahnsinnig viel von ihm gelernt, nicht nur was den Sport betrifft, sondern einfach auch Psychologie, Lebensweisheit. Und ja, also das ist wirklich eine sehr wichtige Sache. Mit der Zeit emanzipiert man sich ein bisschen da. Also gerade was das Training betrifft oder Trainingsmethode betrifft. Ich denke, man kann als Coach nicht die ganzen Entwicklungen in der Trainingswissenschaft mit den Tests ignorieren, mit Wattmesser. Ich arbeite wahnsinnig gern eben mit diesen technischen Sachen. Und ich habe auch das Wissen, ich weiß auch, wie man das irgendwie anwendet. Von daher ist das ein Unterschied, man emanzipiert sich dann ein bisschen und man hat dann irgendwann auch alle Themen durch, oder? Dass man sagt, okay, mit Brett unterhalte ich mich mehr über Hunde oder Pferde als über Athleten. Ja, das wechselt sich dann irgendwann.
Ja, aber das haben wir, also dieses Spannungsfeld haben wir ja schon ganz oft gehabt zwischen Old School versus New School. Also Old School würde ich jetzt mal Brett Sutton einfach mal, ohne ihn diskreditieren zu wollen, überhaupt nicht falsch verstehen, bezeichnen und dann halt Einsatz von neuester Technologie, genau. Sprich Powermeter, whatever. Und dass es kein Gegensatz sein muss, sondern dass das eigentlich zwei Bereiche sind, die sich ergänzen sollten. Also dass kein besser oder schlechter gibt, sondern da muss es eigentlich eine Fusion geben von beiden Elementen und dann glaube ich, dann ist man ein guter Coach. Also dann ja, weil er die Beobachtungsgabe hat, die Erfahrung hat und wenn dann noch das Ganze parametrisierbar wird durch Messdevices, dann hast du eigentlich ja das Beste aus beiden Welten geholt und dann wird es erfolgreich. Und das sieht man ja, ich meine, nicht umsonst bist du Weltmeistertrainer. Also das scheint ja irgendwie schon relativ gut gefruchtet zu haben.
Ja, genau. Ja, definitiv.
Ja, dann ich würde mal einen Schritt weitergehen. Du mittlerweile lebst du in der Schweiz, oder bist du? Bist du
ja.
Okay.
Genau, ja, in der Schweiz.
Aber du hattest, ich weiß nicht, hast du noch eine Verbindung? Du hattest noch eine Verbindung immer nach St. Petersburg.
Gibt es die noch? Ja, genau. Ich habe relativ viele Athleten. Also ich habe meine Athleten, das war eben ein sehr großer Vorteil während der Corona-Zeit, dass die überall auf der Welt verteilt sind. Also in Israel oder in Bahrain und eben in Russland, in der Schweiz natürlich, England. Also so dass mit diesen ganzen Lockdowns ich überall dann immer Athleten hatte, die trotzdem im Prinzip oft ganz normal auch Rennen machen konnten und normal trainieren konnten. Aber meine Athleten sind eben, ich bin international aufgestellt, wahrscheinlich auch durch den Hintergrund mit Brett und TBB. Und deswegen sind die sehr verteilt. Ja. Und deswegen habe ich auch viele Athleten in Russland oder in St. Petersburg.
Und das soll jetzt keine Sippenhaft sein, überhaupt nicht, ich will überhaupt kein Russland-Bashing betreiben, überhaupt nicht, das ist kein politischer Podcast hier. Aber geht es aktuell oder also könntest du einreisen? Ich weiß gar nicht, wie sind denn die Regelung? Könntest du nach St. Petersburg? Das geht gar nicht, gell?
Nein, das ist nicht so einfach. Als ich das letzte Mal nach Russland gereist bin, da hatte ich mein Rad mitgenommen, ein neues Zeitfahrrad. Und die haben mir nicht geglaubt, dass das mein Rad ist. Die dachten, ich bringe das einen Athleten da mit. Und dann hing ich, die haben mich nicht gehen lassen. Ich hing dann die ganze Nacht in dieser Zollstation. Also es war wirklich ein bisschen wie im Film, oder? Ich bin da hingeflogen, dann mit dem Taxi da hingefahren. Es war irgendwie in der Corona-Zeit, deswegen war es auch nicht so einfach, da hinzukommen. Und dann, es war Winter, alles war eisig, verschneit, und dann irgendwann kam diese Grenzstation mit Zaun, und dann hatte ich da meinen Radkoffer, bin da hin marschiert. Und dann dachte ich, okay, das geht alles ganz einfach. Und auf der anderen Seite wollte mich dann eben der Fahrer abholen und dann nach St. Petersburg fahren und dann weiter nach Sotschi in das Trainingscamp. Und ja, dann dachten die eben, das wäre eben nicht mein Rad, und haben alles auseinandergenommen und Instagram auseinandergenommen und gesagt, hier, das ist bestimmt für Viktor. Und dann hat der Fahrer gesagt, ach, wir können doch einfach was zahlen und dann können wir das ein bisschen abkürzen. Da waren die natürlich noch saurer. Und dann, es ging irgendwie hin und her. Irgendwann am Ende musste ich dann irgendwelche Mehrwertsteuer zahlen. Aber es war wirklich zermürbend, und die sind dann alle dreiviertel Stunde wieder gekommen, und musste irgendwas beantworten, eine Frage. Dann sind sie alle wieder abgezogen. Es waren irgendwie 8 Leute, wahrscheinlich alle, die auf dieser Station waren, und haben sich dann beraten, und sind sie wiedergekommen, haben noch eine Frage gestellt. Und so ging das dann eben. Und ich dachte, es ist wirklich wie so in einem Spionagefilm. Ich bin jetzt hier verdächtig und ich komme wahrscheinlich gar nie wieder weg. Irgendwie muss ich dann irgendwas zahlen und durfte das Rad dann sogar auch mitnehmen und auch weiter nach Sotschi fahren, bin dann auch wieder heimgekommen. Aber es war eine spannende Geschichte und eine kurze Nacht.
Aber da würde ich mal kurz fragen, wenn die so international sind, dann kennen die sich ja, würde ich sagen, vielleicht eher nicht. Aber wie akquirierst du dann die Kunden sozusagen? Hast du da irgendwie, bist du immer präsent in den Regionen oder wie machst du das? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich jemanden als Trainer, oder vielleicht jetzt auch, wir hören ja auch viele Trainer zu, viele Trainerinnen, wie ich jetzt jemanden in Dubai oder in St. Petersburg akquiriere, sag ich mal jetzt.
Ja, also deswegen bin ich ja nach St. Petersburg damals gefahren. Ich bin da dann hingefahren, habe mal einen Vortrag gehalten oder ein Seminar gehalten, so wie ein 3-Tage-Seminar-Trainingscamp mit ein paar praktischen Übungen, 2 Schwimmeinheiten, eine Laufeinheit, eine Turboeinheit sogar auf dem Rad, und dann eben theoretisches Wissen vermittelt. Und viele Athleten, die da eben dabei waren und sich das angehört haben, haben dann eben angefangen. Also ich hatte einen Athleten, der in St. Moritz war, bei einem Camp, das ich zusammen mit Brett gemacht habe. Und der wollte unbedingt zu Brett. Und Brett hatte eben einen Vortrag gehalten. Und dann haben wir uns nachher so unterhalten und wir haben uns gut verstanden. Und dann wollte er unbedingt zu mir. Und das war dann, und der hat dann gesagt, komm, machst du mal was in St. Petersburg, keiner weiß das, erklär uns das mal, und so hat es dann angefangen.
Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ja, ich denke, das ist halt einfach in der aktuellen Situation halt einfach schwierig. Ich weiß gar nicht, was jetzt die Ironman Policy ist. Ich weiß nur noch, letztes Jahr, als ich mit Danny Bleimel beim 73 Dubai war, das war ja kurz nach Kriegsbeginn, und da hat, glaube ich, Ironman damals oder das IOC hat damals gesagt, dass die russischen Profis nicht starten dürfen, der Age-Gruppe ja, aber auch die vor Ort gewesen sind. Und dann ist ein bisschen weirde Story, weil da gab es eine Wettkampfbesprechung, und dann hat ein russischer Profiathlet gefragt, ob er jetzt in der Wettkampfbesprechung, die online stattgefunden hat, ob er starten darf. Und dann hat der Sprecher gesagt, ja, er weiß nicht, er muss jetzt mit dem Veranstalter besprechen, weil er es nicht entscheiden kann. Er würde den Namen aufnehmen. Und dann hat er seinen Namen genannt und er hieß auch noch Kalaschnikow. Also das war so eine kranke Geschichte. Ich musste so lachen, aber das ist jetzt ein bisschen off-topic. Der hieß Kalaschnikow, genau.
Ja, ich glaube, das Startverbot bei Ironman, also Russen dürfen starten, wenn sie aber nicht unter russischer Flagge. Ja. Also Altersklassenathleten dürfen starten, aber nicht unter russischer Flagge. Also entweder keine Flagge oder eine andere Flagge. Was aber nicht das größte Problem ist. Das größte Problem sind tatsächlich die Reiseeinschränkungen, dass die können ja kein Geld mitnehmen. Also können kein Bargeld mitnehmen. Das wurde ganz drastisch reduziert auf, keine Ahnung, 1.000 Dollar oder irgendwie was. Und der internationale Zahlungsverkehr geht auch nicht. Also ein russischer Staatsbürger kann einfach seine Kreditkarten nicht nutzen im Ausland. Diese Einschränkungen sind viel größer. Deswegen ist kaum einer der Athleten. Also es ist ja so, viele Athleten, die Triathlon machen in Russland, gehören ja im Prinzip der Oberschicht an. Ja, die haben das Geld und die haben auch diese westliche Orientierung und machen Triathlon und finden es cool, die Welt zu bereisen, Trainingscamp zu machen und sind entsprechend westlich offen eingestellt. Und stehen diesem ganzen Krieg eben auch wahnsinnig kritisch gegenüber oder haben das Land sogar verlassen. Also ich habe einige Athleten, die eben nicht mehr in Russland leben, weil sie gesagt haben, das ist mir zu gefährlich für die Familie und sind weggegangen oder stehen dem eben sehr kritisch gegenüber. Und für die ist es natürlich hart. Die haben sich für wie auch immer Nizza oder Kona qualifiziert und können dann einfach nicht starten, weil sie da nicht hinkommen.
Also ich will nur, ganz wichtig, Josef, das will ich nicht Verlegenheit bringen oder dich irgendwie da pro-russisch irgendwie in eine Schublade stecken. Das, wie gesagt, das ist mir egal und ich glaube auch, man darf nicht ein ganzes Land in Sigmar aufnehmen. Also das wollte ich nur jetzt mal zum Ausdruck bringen, nicht, dass du denkst, ich wollte dich da jetzt irgendwie ins offene Messer laufen lassen oder sowas. Das, weil mich einfach interessiert hat, weil ich kenne keinen aktuellen russischen Sportler, der, und ich weiß nicht genau, wie jetzt die Rahmenbedingungen sind, ob die reisen dürfen, wie auch immer, deswegen hat mich es einfach mal interessiert jetzt.
Ja.
Gut. Ja, und dann würde ich sagen, müssen wir irgendwann mal die Brücke schlagen zu dem, was sich da jetzt vor, weiß nicht, 4 Wochen oder sowas abgespielt hat, beziehungsweise auch schon im Kraichgau abgespielt hat, beziehungsweise auch schon bei der ITU Langdistanz WM auf Ibiza dargestellt hat, oder auch schon beim 70-3 auf Lanzarote, nämlich der Rico Bogen. Der Rico Bogen, aktierender 70-3-Weltmeister, ist Sportler unter deinen Fittichen quasi. Wie kam es denn dazu? Das wird uns bestimmt alle mal interessieren, wie es dazu kam oder wie die Entwicklung vonstatten gegangen ist. Das ist, glaube ich, ganz spannend.
Das ist auch eine spannende Geschichte, weil ich die Bogen-Familie schon sehr lange kenne. Also ich kann mich erinnern, dass ich den Spreewald-Duathlon mit Ricos Mutter gemacht habe und wir waren beide auf dem Podium. Ich glaube, ich habe gewonnen und sie auch bei den Damen, oder? Jedenfalls, wir haben ja beide auf dem Podium und von daher kenne ich die schon lange und wusste auch, dass Rico im Sportgymnasium ist und auch wahnsinnig gut war. Die Familie hat oft oder eigentlich jedes Jahr ein Camp in Mallorca gemacht. Wir haben uns da manchmal getroffen und die Kinder waren immer dabei und wurden ganz schön getriezt immer von den Eltern. Ja, die mussten da richtig Sport machen. Und es hat aber coaching-technisch immer nie richtig gepasst. Wir hatten damals eben, Diana hat noch Sport gemacht, ich war so dazwischen. Wir waren eben nicht in Deutschland, sondern am Sommer auf Mallorca gewohnt, im Winter auf Mallorca gewohnt, im Sommer in der Schweiz, sodass es einfach räumlich nicht gepasst hat. Und seit der Corona-Zeit, also seit 2020, 2021, mache ich relativ viel Bikefittings, Aero-Tests für diese Radfirma Q-Cycle mit diesem neuen Radrahmenkonzept. Und da hatten wir, ähnlich wie bei TBB, ein Nachwuchs-Länderteams, also nennt sich Next Generation. Und da gibt es ein Deutschland-Team und ein Schweizer Team und ein englisches Team, also für ganz viele Länder, Italienisch, Frankreich aber auch, Spanisch auch. Und wir haben dafür Athleten rekrutiert, die das Rad zu einem Sonderpreis bekommen haben. Also die mussten was investieren, wurden aber eben, hatten einen Preisvorteil und waren dann Teil in diesem Next-Gen Team. Und Rico hatten wir eben, der hat noch nie ein Zeitfahrrad und wir haben entweder nach dem Athleten gesucht oder irgendwie hat sich das ergeben, dass wir gesprochen haben, er braucht ein Zeitfahrrad. Und habe ich gesagt, hier, Next-Gen-Programm. Und dann ging es ein bisschen hin und her und am Ende hat Rico dann entschieden, ja, okay, ist interessant für mich, habe ich das Bike, wir haben uns in Leipzig getroffen, ich habe das Bike-Fitting gemacht und dann war der erstmal in diesem Next-Gen-Team. Und dann hat er im Ende des Jahres 22 dann nicht gar nicht zu mir gesagt, aber sondern zu dem Manager von Q-Cycle und Alex Bock, der eben auch Manager vom Team TBB war, dass er mehr auf die Langdistanz geht, auf die Mitteldistanz geht und sein Coach, der Roland Knoll, gesagt hat, er ist mehr der Kurzdistanz-Coach und er müsse sich vielleicht jemanden suchen, der für die längeren Distanzen besser aufgestellt ist. Und dann hat Alex gesagt, okay, dann weiß ich einen Coach für dich und hat eben ihm dann empfohlen, sich an mich zu wenden. Und dann haben wir gesprochen und ging es ein bisschen hin und her und am Ende haben wir dann entschieden, dass wir zusammenarbeiten.
Cool. Und wie war das Assessment? Also was hast du zu Beginn feststellen können, wo Stärken, Schwächen sind? Oder hast du gleich von Beginn an das Potenzial gesehen? Weil ich sag das ja schon seit Jahren, die Kurzstreckler sind eigentlich die besseren Langstreckler. Wenn man die mal ein bisschen führt oder auch zum Zeitfahren oder zum Zeitfahrradtraining hinführt, dann reißen die alles auseinander. Das sieht man ja an Pierre Lacour oder auch an den Norwegern oder in meinem Umfeld Willi Hirsch kommt ja auch von der Kurzstrecke und ist ja jetzt im 70-30 erfolgreich. Also ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall die besseren Langstreckler am Ende sind. Wie hast du das Training umgebaut oder was waren so die Major Dinge, die du abgeändert hast bei ihm?
Na, wir wussten, wo wir angefangen haben, dass die Schwachstelle das Laufen ist. Also Schwimmen ist sehr gut. Da kommt er immer vorne aus dem Wasser. So waren seine Rennen vorne, ganz vorne aus dem Wasser, dann auf dem Rad gut mitgefahren, oft als Erster vom Rad und als Erster auf der Laufstrecke und dann eben hochgegangen und nicht auf dem Podium gefinisht. Und das war die größte Baustelle, das Laufen. Und das war die Ausgangslage und dann hatte ich natürlich im Kopf, junger Athlet von der Kurzdistanz, naja, der wird eine sehr hohe VLA Max haben. Und man müsste das Training darauf ausrichten, die eben zu senken. Ja, und dann geht es von allein. Und da haben wir einen Test gemacht. Und dann kam genau eben das Gegenteil raus dessen, was ich mir gedacht habe. Also die VLR Max war schon wahnsinnig niedrig. Ja, ist wahrscheinlich einfach ein Talent, das er hat. Und dann habe ich im Prinzip genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich ursprünglich im Kopf hatte, weil es einfach mit seiner Physiologie nicht zusammengepasst hat, sondern ich habe gesehen, okay, die VLA Max ist schon so niedrig, wie sie irgendwie gehen kann, da müssen wir irgendwas anderes machen. Und entsprechend habe ich dann das Training aufgebaut, dass wir eben dann eher hohe, kurze Intervalle, hochintensive Intervalle gemacht haben. Ganz regelmäßig, auch er hat wahnsinnig viele im Prinzip Sprint- und olympische Rennen gemacht. Auch mal einen Fünfer gelaufen, also relativ viele hochintensive Sachen.
Spannend.
Was ein bisschen eine Ironie ist, weil er ja von der Kurzdistanz kommt und auf die Mitteldistanz gehen will und wir machen genau Kurzdistanztraining.
Zeigt aber auch wieder einfach die Bedeutung, ne, dass man so ein Assessment, also eine Diagnostik in welcher Form auch immer macht, dass man einfach mal ein Bild bekommt und nicht dieses Guessing Game spielt, sage ich mal, was du beschrieben hast. Ich glaube, wenn du 10 Trainer fragst, ohne Diagnostik, würden wahrscheinlich 10 Leute sagen, ja, ist doch logisch. Vor allen Dingen auch mit dem, was du gesagt hast. Ja, der geht dann hinten hoch und beim Laufen oder was auch immer. Das beschreibt ja eigentlich, ja klar, völlig, völlig logisch. Ne? Aber was hast du dann, also was glaubst du dann, warum er jetzt stabiler geworden ist? Also habt ihr jetzt, also blöd gesagt, also was habt ihr im Laufen geändert? Inhaltlicher Natur, wenn du da das so detailliert sagen möchtest.
Ich kann gar nicht genau sagen, was wir geändert haben, weil ich nicht weiß, wie er vorher trainiert hat. Wenn ich mit einem Athleten anfange, schaue ich mir gar nicht viel an oder fast nie an, was die vorher gemacht haben, sondern ich denke mir, okay, ich habe den Athleten, der hat die Physiologie, die Ausgangslage, die Trainingsmöglichkeiten. was würde ich dem für Training ans Herz legen, damit der besser wird. Mhm. Und dann mache ich das. Und was der vorher gemacht hat, das würde mich dann eher verwirren oder ablenken. Ich denke mir einfach, ich konzentriere mich auf die Sachen, wo ich denke, das ist der richtige Ansatz und die mache ich dann. Von daher kann ich dir gar nicht sagen, was er vorher gemacht hat. Ich weiß auch nicht, was er vorher für Umfänge gelaufen ist. Ich habe einfach mich auf meinen Ansatz konzentriert und gar nicht nach hinten geschaut. Oder? Beim Auto ist auch die Windschutzscheibe immer größer als der Rückspiegel.
Ja, definitiv.
Das ist ein schönes Bild, was du gezeigt hast. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Also ich lasse mir trotzdem irgendwie Trainingsaufzeichnungen zeigen, aber nur, dass ich es einfach mal zur Kenntnis genommen habe. Aber ich erwische mich immer mehr dabei, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Also ich nehme es zur Kenntnis, aber es hat keine Konsequenz für mein zukünftiges Handeln, also wie ich einen Trainingsplan erstelle oder so, sondern ich gucke immer, was er vielleicht gemacht hat. Ja. Aber eigentlich machst du mehr oder weniger genau, wie du es jetzt gerade beschrieben hast.
Mhm. Ich glaube, das Einzige. Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich immer wieder höre, das haben wir ja auch schon ein paar Mal hier gehört, ist vielleicht so, was du gerade beschrieben hast, was du auch nicht machst, aber es ist ja okay, klappt ja. Ist so vielleicht mal so eine also Umfangseinschätzung Kilometer, damit man so eine grobe Einschätzung hat. Ja. Aber ich habe mir früher auch viel mehr angeschaut, aber mache ich heute auch nicht mehr, bin ich bei euch. Das Einzige, wo ich halt echt denke, gerade wenn jemand aus einer Verletzungshistorie oder sowas kommt aus dem Laufen, dass ich es da mal mache, einfach, vielleicht waren es auch einfach zu viele Kilometer, vielleicht müssen wir da einfach mal ein bisschen runtergehen, statt mich selber so ein bisschen heranzutasten. Ja. Das ist so das Einzige. Aber Dann frage ich anders, was macht ihr denn jetzt im Laufen? Also das habt ihr nicht geändert, sondern was macht ihr jetzt? Dann können wir uns ja überlegen, warum es vielleicht funktioniert hat jetzt.
Wir haben im Prinzip gar nicht so wahnsinnig viel aufs Laufen gesetzt, oder? Das war ein Schwerpunkt. Wir haben aber trotzdem das Schwimmen und das Rad fast gleichwertig beibehalten. Wir hatten nicht so einen klassischen Aufbau, dass wir immer die gleiche Trainingswoche haben, sondern wir hatten so Peakphasen Trainingslager, wo wir viel Umfang gemacht haben, also wo ich weiß, dass Rico zum ersten Mal mehr als 100 Kilometer gelaufen ist in der Woche. Das machen wir aber nicht dauerhaft. Wir hatten dann so Monster-Sessions, hatten wir schon auch mal 21, einen Halbmarathon auf der Bahn, ja, in 1:15. Also im Training mit 200 Meter Trabpausen dazwischen, dann weiß man, okay, das geht in die richtige Richtung und er kann alle zu Ende laufen, ohne hochzugehen. Und dann hatten wir diese wir hatten Triple Run Days, auch Sachen, die er vorher noch nicht gemacht hat. Oder vielleicht sogar viermal am Tag laufen. Also aber dreimal sind wir auf alle Fälle gelaufen. Sowas haben wir halt öfter gemacht. Double Run Days, Triple Run Days. Wo der Körper halt immer nach einer Pause wieder hochfahren muss und nochmal laufen muss. Und es fühlt sich dann vielleicht 10 Minuten nicht so gut an, aber der Athlet lernt, okay, das geht schon. Und dann haben wir halt viele hochintensive Sachen eingebaut. 200er auf der Bahn und irgendwelche Berganläufe am Berg. Also das sind ich will jetzt nicht sagen Standardeinheiten, die wir schon, wenn es eine normale Trainingswoche, nicht eine Rennwoche war, versucht haben, regelmäßig einzubauen. Berganläufe und schnelle Sachen auf der Bahn.
Und wenn du, weil das die Leute wahrscheinlich noch nicht so häufig, also bergan 200er, das kennt man, aber wie sieht so ein Triple Run Day dann aus? Also ist das jetzt blöd gesagt, 3x30 Minuten joggen oder wie sieht das aus?
Also meistens fängt es damit an, ist egal, wir machen 3/4 Stunde einen Lauf vorm Frühstück mit ein paar Steigerungsläufen, ja, also 80 Meter Steigerungsläufe 8-mal oder sowas. Das wäre der erste Lauf. Der zweite Lauf ist dann richtig harter Lauf, also entweder irgendwelche 200er, 300er, 500er auf der Bahn oder irgendwelches Fahrtleg-Training. Eine super Einheit ist zum Beispiel 3x 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden locker und sofort gefolgt von 2x 1 Minute schnell, 1 Minute locker und dann machst du dieses 5x, 6x. Du hast eine halbe Stunde, wo du richtig ballerst und machst eine Viertelstunde locker vorher und eine Viertelstunde locker hinterher. Das wäre die zweite Einheit. Und die dritte Einheit.
Fast wie so ein Monagetti-Fartlek.
Ja. Ein bisschen wie Monagetti, halt abgewandelt. Ja.
Ja.
Und die dritte Einheit wäre dann zum Beispiel ein Steigerungslauf. Also wie wir vorher schon hatten, nicht 30-30-30, aber 10-10-10, locker mittelschnell oder 20-20-20, locker mittelschnell. Wo man dann aber auch, wenn die Beine gut sind und der Körper sich danach anfühlt, bis in den Schwellenbereich gehen kann. Wenn sich der Körper nicht danach anfühlt, dann läuft der Athlet halt einfach eine Stunde die Eins. Ganz egal. Mhm. Es ist halt dann einfach so eine Einheit, wo ich dann oft auch gar nicht dabei bin, wo ich auch nicht dabei sein will, damit der Athlet die Freiheit hat, einfach zu entscheiden, okay, so fühle ich mich jetzt, so laufe ich. Und da ist kein Druck von außen, kein Druck vom Trainer, kein Druck von der Gruppe. Die ersten zwei Einheiten sind vielleicht in der Gruppe und dann die letzte Einheit habe ich das eben gern, dass ich sage, mach's für dich, wie es für dich passt. Und dann ist es gut. Das wäre so ein Triple Run Day.
Ja, interessant. Also das kann man ja auch wieder so physiologisch sich angucken. Also der Frühlauf ist, glaube ich, allen bekannt mittlerweile, irgendwie was man damit macht. Und es sorgt natürlich auch schon für eine kleine Vorermüdung. Dann so ein bisschen Tempo und dann hinten raus, sage ich mal, dieses Progressive in die Ermüdung hinein. Das ist ja eigentlich so Triathlon-spezifisch fast schon. Und auch wieder Richtung Fauler Max, wie du eben auch schon mal gesagt hast. Das ist eigentlich ganz interessant, wie so ein Tag dann aufgebaut ist. Sind dann in Summe, wenn ich jetzt gut zugehört habe, knapp ungefähr 3 Stunden roundabout für einen absoluten Profi. Und das sollte man, das müssen wir jetzt gleich an der Stelle sagen, nicht, dass jetzt jeder Altersklassenathlet morgen einen Triple Run Day macht, einfach nur, weil das ja Rico macht oder weil du das jetzt hier quasi gesagt hast. Das muss man natürlich vorbereiten und das sollte man, also wenn man sonst nur 3-mal die Woche laufen geht, dann sollte man das vielleicht jetzt nicht an einem Tag machen. Das vielleicht hier ganz kurz als Hinweis, ja.
Ja, aber Double Run Days oder Triple Run Days, das mache ich auch, also Triple weniger, also mit Age-Gruppern geht es nicht, wegen der Arbeitssituation, da geht halt jemand in Double Run in der Regel, aber mit Profis macht es auch schon mal genau aus dem Aspekt heraus. Du hast gerade gesagt, Sebastian, es geht darum, spezifisch zu trainieren und Ermüdungsresistenz in irgendeiner Form auch aufzubauen und das ist ja genau das, was du mit dem dritten gesteigerten Lauf dann machst. Ich meine, das ist genau das, was sich im Ironman halt erwartet. Also hinten raus wird's halt einfach scheiße und zäh. Und das musst du halt in irgendeiner Form halt simulieren. Und jetzt vielleicht auch mal losgelöst von der Physiologie, dass man sagt, okay, man will ja die VLA Max mit reduzieren, sondern einfach nur von dem Wettkampf-Demand gesehen. Jetzt sind wir wieder bei Brad Sutton, weil ich weiß nicht, ob er weiß, wie eine VLA Max aussieht oder was dahinter liegt in dem Konzept. Aber er hat sich überlegt, okay, das ist das, was einem Wettkampf erwartet, hat sich das Wettkampfanforderungsprofil angeschaut und daraus dann abgeleitet hat eine Trainingsform entwickelt. Also das ist ja, also ich will dir nicht zu nahe treten, ich will nicht sagen, dass du dass es nicht aus deinem Hirn entstand, sondern aus Bretts Hirn, aber ist halt schon auch mit Sicherheit Brett Sutton-Schule, kann ich mir vorstellen.
Ist Brett Sutton, also ist Brett Sutton-Schule und der hat es halt von den Kenianern, oder? Dieser gesteigerte Lauf, sagen wir immer, wir nennen das Kenyan Run Day. Also bei Brett Sutton, der sagt dann Kenyan Run Day, das bedeutet, ist ein Triple Run Day. Und die machen das ja auch oft so, dass die halt einen Lauf haben und dann einen gesteigerten Lauf, wo die einfach laufen, wie es fangen mit 6 Minuten an und hören halt auf, so wie es geht. 3 Minuten oder.
Ich war ja diesmal dieses Jahr da und wollte das eben, auch sagen, das Fartlek, das war für mich fast schon mehr kenianisches Fartlek, weil die machen das ja auch so. Die machen dann das ist ein bisschen länger. Was ich häufiger da erlebt habe, weil die aber ja auch jeden Tag laufen, fast bis vielleicht einen Ruhetag, das sind mehr Double Run Days, aber Triple gibt es bestimmt auch. Aber diese Einheiten progressiv oder diese Fartleks, das ist ja Kenya at its best. Das kannst du da jeden Tag vormittags oder frühmorgens und abends sehen. Sehr, sehr spannend. Also cooler Ansatz. Ich selber habe ihn ehrlicherweise noch nie angeht, noch nie einen Triple Run Day aufgeschrieben. Aber vielleicht muss ich auch mal drüber nachdenken. Also vielen Dank ja nochmal für den Input.
Ja, sehr gerne.
Also ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern von Lothar Leder, das ist ja auch ein enger Kumpel von mir eigentlich. Und wenn ich früher mit dem zum Radfahren verabredet war und dann hat er mich morgens versetzt und gesagt, nee, Radfahren ist heute nicht, ich gehe laufen. Und dann habe ich am Abend mit ihm telefoniert und da ist er 4-mal gelaufen an dem Tag. Das war Lothar, aber der hat es halt dann wahrscheinlich irgendwie nach, keine Ahnung, welchen Kriterien gemacht, einfach aus dem Bauch heraus. Aber also viermal laufen gibt es durchaus in manchen Köpfen. Ich habe es aber auch noch nie aufgeschrieben. Also Triple Run ist für mich auch so das Maximum. Und schon ist dann am Ende ein Marathon von der Distanz wahrscheinlich. Das kann man natürlich nicht mit jedem Sportler machen, um Gottes Willen, und auch nicht zu jeder Zeit und nicht in jeder Phase des Jahres. Da musst du schon einen Athleten haben, der das einfach kann. Aber klar, irgendwo, wenn du Weltspitzenleistungen oder Topleistungen produzieren willst, dann musst du halt irgendwie auch aus dem normalen klassischen Trainingsschema hinaustreten, musst halt Dinge tun, die vielleicht irgendwie ja nicht so Genfer Menschenrechtskonventionskonform sind, sondern musst halt einfach Dinge tun, die halt irgendwie auch schon krass sind. Und das ist mit Sicherheit sowas, aber das ist dann halt auch kein Gesundheitssport mehr.
Ja. Muss man das. Ist jetzt sagen, auch nicht so, dass wir jede Woche einen Triple Run Day machen. Das ist schon Double Run Days. Ich meine, Triple Run Day bedeutet meistens, dass du vier Einheiten am Tag hast. Das bringen die meisten nicht unter. Es geht nur, selbst für einen Profi ist es oft nur im Camp möglich. Und die Norm sind schon eben Double Run Days plus eine Schwimmeinheit. Also es ist nicht so, dass man jetzt, dass die Hörer dann denken, okay, Triple Run Day und ich mache das zweimal in der Woche. Nee, ist vielleicht dann nicht so zielführend.
Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mitspielt, aber bei Brad Sutton war ja eigentlich so ein bisschen die Philosophie, auch dreimal am Tag zu trainieren oder so, dass der Trainingstag immer relativ lang ist, immer gebrochen mit einer Pause, einfach um auch da vielleicht den Stoffwechsel noch hochzuhalten oder auch immer wieder aus der Müdigkeit rauszukommen. Vielleicht spielt das ja auch mit rein. Es gibt Athleten, die hassen das, wenn ich denen drei Einheiten aufschreibe, selbst wenn sie die Zeit haben, weil sie sagen, ich möchte gerne eine lange haben und dann mich den Rest des Tages aufs Sofa legen. Aber ich finde das eigentlich auch total geil, immer wieder dann aus der Ruhe raus zu müssen und immer wieder sich mental auch aufzuraffen oder halt auch einfach den Körper wieder in Schwung zu bekommen. Das ist ja letztendlich das, was einem Ironman auch vielleicht dann irgendwie oder auf der Langdistanz auch abfordert. So dieses immer wieder aufstehen, wenn es einem dreckig geht. Das ist ja letztendlich das Wesen von Langdistanz.
Ja, ist ja auch die goldene Regel im Ausdauersport, oder? Trainingshäufigkeit sticht Umfang und Umfang sticht Intensität. Da mache ich absolut. Natürlich.
Ja. Ja. Wo darf ich unterschreiben?
Also, ich weiß nicht, Joe, du rennst ja hier bei Mario offene Türen ein, ne? Das ist schon schön. Sehr gut. Aber es ist cool. Also, und genauso ja auch für den Aufbau, ne? Also lieber häufiger trainieren, wenn du Anfänger bist und hier gerade zuhörst und Triathlon begonnen hast, lieber häufiger trainieren, dann die Länge der einzelnen Einheiten steigern und wenn du dann soweit bist, kannst du auch über Programme, also was wir eben gesagt haben, Fahrtlegs oder so sprechen, also Intensitäten. Spannend. Ja. Wenn wir ganz kurz nochmal ich würde gerne nochmal eine Trainingsfrage stellen. Wenn du, jetzt haben wir so sehr schon sehr detailliert besprochen, aber lass uns doch mal über Umfänge sprechen, weil Rico postet ja ab und zu auch mal, wie viel er trainiert. Und das fand ich eigentlich, weiß nicht, ob er da nur Entlassungswochen postet, nein, Spaß zur Seite, aber fand ich eigentlich noch relativ moderat. Also habe ich gedacht so, okay, der ist ja auch noch, wie alt ist er jetzt genau? 22. Genau. Ja, und siehst du das auch noch so? Also erstmal, wie viel trainiert er und lässt du da vielleicht auch ansatzweise noch Luft, damit du halt, ich meine, wenn du Richtung Jan Frodeno schaust, hat er jetzt noch 20 Jahre. Also von daher ist das so die Perspektive, den jetzt noch heranzuführen, weil er ist ja eigentlich immer noch U23.
Ja. Ja, genau, das ist die Perspektive. Also er will noch nicht auf die Langdistanz mit dem Sieg in Lahti hat er sich ja für Kona sogar qualifiziert, also könnte starten, wenn er einen Ironman absolviert, dann wäre er automatisch qualifiziert, aber er findet es noch zu früh, er ist noch nicht heiß, also er ist heiß drauf, er will das Rennen mal gewinnen, nicht nur machen, aber eben noch nicht nächstes Jahr. Und er gibt sich die Zeit und ich finde es sinnvoll und ich meine, er schaut einfach noch jung aus, oder? Er hat noch so fast ein bisschen Babyspeck. Und er schaut einfach noch, wenn man gerade jetzt Frodeno, die sind ja ungefähr gleich groß, wenn Frodeno im Kopf hat, total austrainiert, Pergamenthaut, total schmal. Und Rico ist einfach noch runder, jünger. Ja, im Vergleich zu Frodeno sicher ein Baby. Und der Körper muss das ist noch kein Ausdauerkörper. Ja, der braucht einfach noch Umfänge, der braucht noch Trainingsjahre, bis der diese extreme Ausdauerleistungsfähigkeit hat. Und das Ziel wäre eben, den Speed zu bewahren und diese Ausdauerleistungsfähigkeit dann über Jahre aufzubauen.
Ist total schön, weil es gibt ja eigentlich momentan so eine Tendenz oder auch, ja doch, oder so ein Trend, dass Top-Athleten immer jünger werden, ob das im Radsport ist, sie jetzt Vingegaard oder Evenepoel oder ich glaube Sian Uytebroeck heißt er von Bora oder so, der ist 20 Jahre alt, der hat, naja, wenn wir jetzt alleine wären, würde ich sagen, der hat drei Haare am Sack, aber ich sag's nicht. Und der ist ja wirklich, die sind ja wirklich noch ganz grün. Und, ja. Und da gibt es ja eine klare Tendenz. Jetzt ist der Rico mit 22 jüngster Weltmeister aller Zeiten geworden. Und ich finde es aber total cool, dass du dann trotzdem immer noch auf die Bremse trittst und jetzt nicht sagst, wir müssen jetzt nächstes Jahr mit ihm Hawaii gewinnen, sondern gibst ihm die Möglichkeit, dass er sich entwickelt, dass er das nachhaltig und vor allem halt auch gesund macht. Das ist ja das A und O. Weil, ich meine, er hat einen riesen Motor, da muss man gar nicht drüber reden. Das siehst du ja jetzt schon, was er auch kann. Und er kann es natürlich auch motorisch, also gerade beim Schwimmen, was ja immer eine viel wichtigere Rolle immer mehr oder eine viel entscheidende Rolle immer mehr einnimmt. Das kann er ja. Das heißt, er hätte auch wirklich eine reelle Chance, halt auch wirklich ein guter Ironman-Athlet zu werden. Ich finde es eigentlich total gut, dass du sagst, nee, ich mache das noch nicht, ich reiße das noch nicht aus, ich gebe ihm einfach Zeit. Das ist ein bisschen.
Ja, genau. Ich bin gar nicht derjenige, der auf die Bremse tritt. Wenn Rico jetzt gesagt hätte, und ich will unbedingt nach Hawaii und ich will das nächstes Jahr machen, dann hätten wir es irgendwie besprochen und wahrscheinlich hätte er mich rumgekriegt, oder? Aber er will nicht. Also ich finde, ich versuche als Trainer, mich immer möglichst wenig einzumischen. Also egal, was das jetzt Technik ist oder Ernährung oder Rennplanung. Ich will einfach, dass die Athleten machen, worauf die Lust haben, worauf die Bock haben. Mhm. Und wenn Rico einfach gern noch andere Rennen machen will und Bundesliga machen will, na dann soll er Bundesliga machen. Und einfach die Rennen machen, auf die er heiß ist. Und dann hat er auch die besten Rennen.
Ist total richtig. Ich meine, der von uns geschätzte Dan Durang sagt das ja auch immer, es ist nicht seine Karriere, sondern die der Athleten. Ja. Und der Athlet ist der Boss und der gibt vor, was gemacht wird. Und wir sind ja letztendlich Dienstleister. Und ich glaube schon, dass man da ganz gut beraten ist, das so zu tun.
Ja.
Ich habe es ein bisschen auf einer anderen Ebene mit dem Willi Hirsch auch. Ich habe den auch letztes Jahr, hat ja auch in Ingolstadt die deutsche Meisterschaft gewonnen. Wir haben überhaupt null, also kein einziges Mal über das Thema Nutrition im Wettkampf gesprochen, über Pacing oder sonst irgendwas, sondern ich habe gedacht, ey, geh einfach hin und mach einfach. Mach und lerne und das ist am Ende mehr wert, als wenn ich ihm alles detailliert ausgearbeitet hätte und er sich da gar keine Gedanken drüber machen soll. Das soll sich ja entwickeln als Athlet, vollumfänglich und soll auch vielleicht auch mal eine negative Erfahrung machen. Das ist mit Sicherheit nicht schlecht, wenn man das auch mal erlebt. Und jetzt hat er 72 Rennen gewonnen und jetzt habe ich gesagt, Willi, jetzt hast du ein bisschen Preisgeld gewonnen, jetzt müssen wir doch mal einen Aerotest machen, weil du sitzt echt auf dem Rad wie auf dem Schleifstein. Und da hat er jetzt auch gelacht und klar, es wird immer mehr, es kommen immer mehr Bausteine dazu, aber es ist also wahrscheinlich analog wie jetzt in deiner Situation mit dem Rico auch, das ist halt einfach ein Rohdiamant auch und die musst du halt vorsichtig schleifen und wenn du denn zu grobes Schleifpapier ansetzt, dann ist der Diamant halt irgendwann mal klein und oder verschrammt. Scheiß Bild, was ich gezeichnet habe, aber du weißt, was ich meine. Und das ist, glaube ich, echt wichtig, wenn du jemanden wie Rico hast, dann finde ich schon gut, wenn man den auch ein bisschen sich selbst entwickeln lässt und das nicht alles vorkaut.
Ja.
Ja, auch vielleicht noch zwei, drei Aspekte, die finde ich hier auch wichtig zu sagen, weil du hast eben gesagt, ich finde, man kann auch sehr leicht overcoachen. Also ich finde dann, dass man sich, was Mario auch gerade beschrieben hat, ja, wir haben über gewisse Dinge nicht besprochen. Das finde ich auch, weil du weißt ja, das Rennen kommt, also A, kommt es anders und zweitens, als du denkst im Rennen. Also wer hätte jetzt gedacht, dass Nizza genau so abläuft? Ja, ich glaube nicht. Viele hätten auf das Szenario so getippt. Vielleicht auf einzelne Kandidaten, aber nicht auf den gesamten Ablauf. Und das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und zum Beispiel auch so Wattvorgaben zu geben und dann darf der Athlet nicht mitgehen, aber dann weißt du auch, dass er wird das Rennen nicht mehr gewinnen. Also das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Und was du eben auch gesagt hast, ja, wenn worauf er Bock hat sozusagen, wo er hin möchte, finde ich auch total wichtig, weil wir müssen ja nicht morgens aufstehen und das Training umsetzen, sondern das müssen ja die Jungs und Mädels machen. Und die müssen sich ja auch motivieren für das, was sie da machen. Und das hat ja meistens auch was mit dem Rennen zu tun. Und letzter Aspekt, weil Marius eben auch angesprochen hatte mit den Radsportlern, die jetzt immer jünger werden. Ich bin auch mal gespannt, wie lange diese Karrieren jetzt halten, in Anführungszeichen. Also wie lange jetzt so ein Evenepoel dann erfolgreich ist. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch, und du hättest ihm ja auch da die Offenheit gelassen, dem Rico, worauf soll man warten? Also wer weiß denn, ob man nochmal so gut wird, ne? Also manchmal, es gibt ja auch Beispiele in Deutschland, wo gesagt wird, ja, ich habe einen 5-Jahres-Plan, ich will das und das und das machen und hoch und runter. Und eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, geht es darum, noch einfach nochmal abzucashen auf der Mitteldistanz. Hat der Lothar ja letztens auch ganz kritisch angemerkt. Da werden ja jetzt auch nur noch Challenge-Rennen gemacht, weil die Challenge-Prämien noch offen sind. So, das ist ja meistens auch so. Die Leute fragen sich, ja, warum macht denn jetzt noch so, macht der ein oder andere jetzt gerade noch so das Rennen und das Rennen? Naja, gut, es gibt halt in so Profi-Verträgen gibt es halt Ironman-Prämien und Challenge-Prämien. Und wenn die Challenge-Prämien noch nicht, wenn die noch nicht gelöst sind, dann werden die noch abgecashed. Aber deswegen, es kann ja auch immer was passieren,
Aber auf der anderen Seite, Sebastian, wenn ich da einhaken darf, da hat er nicht ganz Unrecht, weil was ist denn Kern des Ganzen? Also es geht darum, Geld zu verdienen. Und es ist ja vollkommen legitim, dass man Rennen geht, wo man absahnen kann, wo man sich die Tasche voll macht.
Es geht ja nicht darum, Mario, es geht ja nicht darum, ob du das Rennen gewinnst, was du vielleicht mal irgendwo gewinnen könntest, sondern es geht doch darum, bei den Jungs, also wir haben ja jetzt die drei, von die wir jetzt in Lahti gesehen haben, da geht es doch darum, später mal, also aus meiner Perspektive kann man mich ja gerne korrigieren, eine Weltkarriere zu machen in dem Sport. Also wenn es Rico ist, Weltmeister, da ist das Ziel doch jetzt nicht, ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch das Rennen um die Ecke gewinnen kann, sondern geht es darum, jetzt eine Weltkarriere zu machen im Sinne von einem Ironman Hawaii-Sieg. Und ich glaube, das ist das Ziel. Ob ich jetzt nochmal eine Mitteldistanz in Pustekuchen mache oder hinter Tupfingen und da nochmal 2000 Euro Prämie oder was auch immer absahne, das ist doch langfristig nicht entscheidend. Langfristig ist, ob ich den Ironman Hawaii gewinne und dann in Deutschland ist es ja auch möglich, darüber eine Weltkarriere zu machen und darüber richtig Geld zu verdienen und nicht halt ein paar tausend Euro als Prämie.
Aber was spricht dagegen, Rennen zu machen? Also das eine schließt das andere nicht aus.
Ja, manchmal also habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen verzockt wird.
Weil es gibt, die bekommen Geld dafür, dass sie sich zeigen, dass sie Wettkämpfe machen. Und die bekommen nicht Geld dafür, dass sie sich nicht zeigen und nur trainieren. Weißt du, ich kann das Argument von Lothar schon mitgehen.
Hat er das so? Ich hatte das anders verstanden.
Aber, vielleicht habe ich es anders verstanden, weiß nicht. Aber
ja, ich glaube, wir reden gerade ein bisschen aneinander vorbei. Okay. Sorry, Joe. aber das ist so ein bisschen, ich finde das, ich denke manchmal so, ey, ja, hoffentlich passiert das auch alles so. Also wenn man das, man muss die Chance auch am Schopfe packen sozusagen. Also ja. Das ist so ein bisschen der Punkt. Deswegen finde ich auch deine Offenheit gut, dass du nicht sagst, nee, ein 22-Jähriger kann sich jetzt auf gar keinen Fall auf den Ironman Hawaii vorbereiten und damit 23 starten, hast du ja eben nicht gesagt. Und diese Offenheit finde ich gut.
Ja. Ja. Ich meine, mit der Physiologie von Rico muss der auf die Langdistanz, oder? Mhm. Also, und ist mit Sicherheit da wahrscheinlich wahnsinnig gut. Was man eben auch sehen muss, ist das ganze Thema Ermüdungsresistenz, Muskulatur. Und da glaube ich halt, da tun ihm einfach ein paar Jahre Rennerfahrungen einfach gut, ja, mehr Trainingskilometer, einfach, dass du einfach ein größeres Fundament hast, mit dem du dann operieren kannst. Und dann muss man das nicht über das Knie brechen, nur weil er jetzt den Slot hat. Also ich meine, der ist Weltmeister, der auf dem Leistungsniveau qualifiziert der sich überall. Ja, das ist nicht das Thema. Von daher kann er sich wirklich aussuchen und wenn er dann richtig Lust drauf hat, dann, wenn er richtig brennt dafür, das kann ich nicht machen als Coach. Ich kann einfach das dann nur in Bahnen lenken, aber ich bin nicht der, der das Feuer entfacht. Das muss brennen, ja, und ich helfe das dann, dass dann das nicht gleich abbrennt oder dass es halt noch ein bisschen länger brennt, aber
du legst ich bin nicht
derjenige, der dann da irgendwas vorgibt und sagt, du musst jetzt und nee.
Ja, finde ich gut. Aber vielleicht mal ganz kurz, Mario, weil Lothar hatte nämlich gesagt, ist mir gerade eingefallen, ja, die sollen nicht warten und von wegen, ja, ich will noch schneller werden und schneller werden. er meinte, über die Mitteldistanz wirst du nicht schneller. Da musst du halt eher wahrscheinlich so wie Rico nochmal in der Bundesliga starten. Also was die Jungs dann meistens ja auch nicht machen. Und das meinte ich nämlich eben. Also es geht ja eigentlich nur darum, nochmal kurzfristig irgendwo abzucashen, was ja in Ordnung ist. Aber ich glaube, wenn du dich langfristig entwickeln willst, geht das nochmal ein bisschen anders. Und eine Sache, das sind
natürlich auch
mit dem Rant auch fertig. Die warten immer, es wird immer gewartet und gewartet und gewartet. Jan Frodeno war mit 27 Olympiasieger. Das hat, da gibt es ja dieses Narrativ, dass da irgendeiner in Girona war, meinte, ja, ich bin hier der nächste Jan Frodeno sozusagen, hat er sich anguckt, wie alt bist du? Und dann meinte er, ja, 28 ja, oder 27, meinte er, mit 27 war ich schon Olympiasieger. So. Also das ist halt, worauf willst du warten? Ne? Das geht ja nicht darum mit 35 irgendwas, also das ist, let's go.
Zwei Punkte. Lothar hat mit 25 die 8 Stunden geknackt. Ja. Also er war 25, war sehr jung. Und ich bin immer der Meinung, besser jetzt haben als später wollen.
So.
Wer sagt dir das, dass du, klar, die Vorzeichen, dass der Rico eine Riesenkarriere haben wird, das ist klar. Aber ich klopfe natürlich auf Holz, dass das niemals passiert. Um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber es kann sein, dass er aufs Rad steigt, wird morgen umgefahren. Und dann lieber jetzt irgendwie versuchen, das Ding halt irgendwie zu melken, ist auch der falsche Begriff. Aber jetzt Rennen machen, das ist ja eigentlich schon auch ganz, ganz wichtig. Also ich bin nicht der Trainer, ich bin jetzt auch nicht dein Berater. Ich muss ja, du weißt, was ich meine. Da muss man halt
ganz gute Balance finden. Ja, wir können das ja einfach jetzt an Ricos Fall als Praxisbeispiel nehmen, oder? Klar, wir überlegen, und ich meine, das Ziel ist nächstes Jahr die WM, die ist im Dezember, okay? Und dann können wir jetzt natürlich nicht bis Dezember warten und dann alles darauf ausrichten. Wir müssen irgendwelche Rennen dazwischen machen mit dem ganzen Verletzungsgefahr. Wir müssen trainieren. Und wenn wir jetzt Saisonpause machen, naja, dann ist es halt, bis dann die Saison wieder losgeht, ist es einfach verdammt lang. Und dann so ein Rennen ist halt einfach cool, das ist Motivation, das macht das Training dann auch einfacher. Von daher ist es eher so, dass man auf die Rennen schaut, also ein bisschen Mittel zum Zweck, oder? Die Motivation hochhalten, verschiedene Sachen ausprobieren. Also zum Beispiel, wenn man die Saisonplanung für nächstes Jahr anschaut, sage jetzt nicht welche Rennen, aber gibt es die Möglichkeit, dass Rico einfach einen Doppelstart machen will? Ja, eine Woche auseinander, zwei wichtige Rennen. Dann wäre jetzt, wo es überhaupt nichts zählt, das vielleicht eine gute Idee, das mal auszutesten, dass man sagt, okay, er macht Pagera und Vierbeco eine Woche auseinander und man kann einfach mal Erfahrungswerte sammeln. Er hat nichts zu verlieren und kann Erfahrungswerte sammeln, dann im Hinblick auf eine wichtigere Saisonphase dann nächstes Jahr und sagen, okay, Doppelstart geht oder das machen wir eher nicht. Also so schauen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, er startet in Bahrain, dann könnte man das so als bisschen ein sehr spätes Rennen als Testlauf tatsächlich dann schon für die WM nehmen und sagen, okay, wo geht man hin ins Camp? Wie bereitet man das vor? Ist nicht so einfach, bei uns ist es zu kalt. Also man kann dann das so ein bisschen instrumentalisieren, dass man sagt, okay, wir sammeln jetzt schon Erfahrungswerte dann für ein Jahr später, um das dann besser vorzubereiten. Dann haben diese Rennen einen Zweck. Und erfüllen auch einen Zweck und haben irgendwie eine Begründung. Das finde ich ist ganz wichtig, dass der Athlet, sonst hängt er ein bisschen so in der Luft. Ja, dann kommt dann Weihnachten und man weiß nicht so viel anzufangen. Aber ich meine, schon allein um das Niveau zu halten, muss er trainieren. Er kann sich jetzt nicht sagen, ob jetzt bin ich Weltmeister, jetzt setze ich mich aufs Sofa und. Nee,
läuft Party hart. Ja, genau.
Ja. Wie oft seht ihr euch?
Also.
Wie oft seht ihr euch, Jo?
Na, nicht so oft. Ich fahre manchmal nach Leipzig für Tests oder auch mal eine Einheit, wenn ich in der Nähe bin. Dann gehen wir auf die Bahn, machen eine Einheit. Also ich schaue zu, er macht sie. Ist schon nochmal was anderes, wenn der Coach daneben steht. Dann sehen wir uns im Camp. Also ich war mit in St. Moritz ein paar Tage. Wir waren 14 Tage. Das erste Camp auch so ein bisschen wie ein Bootcamp im Februar auf Gran Canaria. Wo ich halt jeden Tag dabei war. Das war einfach die Initialphase, dass wir uns ein bisschen kennenlernen, dass ich merke, wie läuft der. Da haben wir ein bisschen an der Technik gearbeitet. Wie trainiert der? Wie geht der die Einheiten an? Das sind so Sachen, die kriegst du ja nicht mit, wenn du nicht tatsächlich unmittelbar dabei bist. Wie verträgt er die Umfänge? Wir haben da mit einer Gruppe auch von Teil Brettathleten, Teil andere Athleten trainiert. Und wir durften dann immer mitmachen und hatten auch die Freiheit zu sagen, okay, Rico macht die Einheit mit, aber die anderen Einheiten nicht mit. Und das haben wir halt oft täglich angepasst. Ja, ich habe dann am Abend gesagt, okay, Rico ist dabei oder ist nicht dabei. Und wir haben ein paar Sachen umgestellt, wenn ich dachte, okay, das ist jetzt zu viel, zu extrem oder passt nicht. Aber das war eben eine sehr wichtige Phase.
Okay. Also quasi eine Hybrid-Lösung. Ja. Also so eine Mischung aus Remote und ab und zu mal Präsenz.
Genau, also nur Remote geht eben bei so einem Athleten nicht.
Nee. Ja.
Und wir haben immer eine Standardfrage. Das ist vielleicht auch eine Lieblingsfrage von Mario, aber bevor wir die vergessen, frage ich sie mal. Und zwar, was ist denn ein Gadget? Wir nennen das immer Gadget. Oder ich will jetzt nicht sagen, dass der Mario der Gadget-Mann ist. Aber er hat die Frage damals ein bisschen aufgeworfen. Und er hat ja auch das ein oder andere Gadget, was er testet. Das ist auch gut so. Das hat er eben ja auch gesagt, Oldschool und Newschool. Aber wenn du von einem Gadget sprichst, auf das du nicht verzichten kannst als Coach, es ist egal was, was wäre es für dich, für die Athleten, kannst du differenziert betrachten?
Na, ist relativ einfach, ist der Leistungsmesser auf dem Rad.
Okay. Ja, wir hatten schon vieles, glaube ich. Ja.
Weil das halt, ja, also ich meine, ich kann kaum Rad fahren ohne so einen blöden Leistungsmesser, weil ich es halt nie anders gemacht habe. Und um für die Trainingssteuerung, gerade auch für Altersklassenathleten, je weniger Zeit die haben, umso besser müssen die Zeit, die sie zur Verfügung haben, nutzen. Und da ist eben so ein Leistungsmesser wahnsinnig hilfreich. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man eben ein Training nur annähernd so effizient gestalten will ohne Leistungsmesser. Dann ist es Glückssache, wenn das dann gerade aufgeht, weil der halt moderate, medium, mad perfekt trifft. Aber mit dem Leistungsmesser kann ich es halt genau vorgeben. Und dann sitzt er eine Stunde auf der Rolle und hat eine sehr hochwertige Einheit gemacht, für die er vielleicht 2, 2,5 Stunden draußen trainieren müsste.
Ja, und wenn wir es jetzt andersrum drehen, also was nutzt du alles? Also auf die eine Sache kannst du nicht verzichten. Und was nutzt du alles? So, also welche Software, welche Gadgets, welche... Ja, vielleicht machst du ja auch irgendwas, was wir noch nicht kennen. Ja, hier, also die Zuhörerschaft meine ich damit.
Also ich bin schon ein bisschen Technikfreak. Ich mag das immer gern nutzen und ich will aber auch wissen, dass es funktioniert. Also ich habe lieber keine Daten als falsche Daten. Und von daher will ich mich schon immer darauf verlassen, also gerade die Vergleichbarkeit von Leistungsmessern ist halt einfach nicht gegeben. Deswegen macht es einfach gar keinen Sinn.
Das ist ein Schätzeisen.
Das ist ein Schätzeisen. Aber wenn der Fehler eben immer gleich ist, dann ist es egal. Also wenn du nur einen Athleten anschaust, dann funktioniert es ja schon, egal welchen Leistungsmesser, also fast egal welchen Leistungsmesser der hat. Aber wenn, also ich Leistungsmesser nutze ich eben viel. Ich glaube eben, ohne Rolle und Leistungsmesser ist effektives Radtraining nur schwer möglich. Dann den Stride nutze ich. Den Core-Sensor nutze ich, nicht mit allen Athleten, aber mit denen, die halt ein Thema haben.
Die im Bahrain wohnen.
Ja. es hängt von den Körpertypen an. Manche Athleten, Diana zum Beispiel, viermal Malaysia gewonnen, aber in Frankfurt immer erfroren, im Wasser schon, die kommt eben einfach mit Hitze besser zurecht. Die profitiert vielleicht von so einem Core-Sensor nicht so viel wie jemand, der aus der Schweiz kommt und am liebsten ein Regenrennen macht.
Ja, da musst du eine Unterkühlung dann immer feststellen mit dem Core.
Ja, genau. Ja. Aerosensoren nutze ich für die Aerotests. Also wir testen eben auf dem Velodrom und draußen, nicht im Windkanal, weil wir denken, naja, da ist es einfach so nah dran, wie es irgendwie geht an den Wettkampfbedingungen. Herzfrequenzsensoren, ja klar, Uhr auch, GPS eher weniger. Das sind die Schwimmsachen eher nicht. Also das sind die Sachen. Stride, Herzfrequenzmesser, Core, Leistungsmesser, Rolle, Laufband, das sind die wichtigsten.
Fürs Aerotesting ein No-Show Connect oder was hast du dafür? Oder was hast du Body Rocket?
Den Aerolab. Der ist halt vom Device, vom Gerät her sehr hochwertig, hat 1000 Sensoren dran, Militär-GPS. Und den Ghibli haben wir jetzt auch noch getestet.
Okay, ja geil.
Eine Frage, weil ich hier die Chance habe, wir schreiben ja nicht so häufig, Mario nicht, weil jetzt so viel zu tun. Aber ich habe schon gedacht, er hat es bestimmt bestellt. Mario, hast du diese neuen auf Instagram, diese Handdinger fürs Schwimmen schon bestellt?
Nee.
Aber du weißt, er weiß, was ich meine. Ich wusste das aber.
Ich habe schon, ich weiß gar nicht, wie oft die auf Instagram, also ich habe ja nur so 10 Minuten, für eine Stunde am Tag Instagram auf die Zeit reglementiert. Aber mir geht es auch völlig auf den Sender, wenn ich das immer angezeigt bekomme. Ich drücke immer Werbeanzeige verbergen, weil es irrelevant ist, aber ich krieg's trotzdem jeden Tag angezeigt. Das ist irgendwie doof. Das ist Sensolab oder ich kann irgendwie, ich weiß nicht, wie es heißt.
Joe, hast du das schon gesehen? Hast du das zufällig schon?
Ja, das Swim Better EO-Pedals.
Ja, genau, Swim
Better, genau. Aber hast auch noch keine Erfahrung gemacht?
Nee, keine Erfahrung gemacht, aber eben halt ein paar Videos gesehen, wo die das mit einer Videoanalyse vom Schwimmen und dann den Leistungskurven übereinander gelegt haben oder verglichen haben. Ja, das müsste man sich wirklich mal im Detail anschauen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eben eine Hilfe ist für Athleten zum Beispiel. Man hat ja oft den Fall, dass die im Pool ordentlich schwimmen und dann gehen die ins Freiwasser und da geht gar nichts mehr zusammen. Denken die, was habe ich jetzt immer trainiert? Ich schwimme hier 15 Sekunden auf 100 Meter langsamer als im Becken. Und da machen die irgendwas anderes, als was sie im Becken machen. Aber es ist einfach fast unmöglich als Coach zu sehen, weil du halt nicht nebenher laufen kannst. Da könnte ich mir vorstellen, dass wenn der so ein Paddle an der Hand hat und man das hinterher analysiert und dann mit den Einheiten im Pool vergleicht, dass man sehen müsste, was da falsch läuft und das dann vielleicht auch besser adressieren kann.
Ja, spannender Punkt. Ja. Also ist auch keine, nur dass die Leute Bescheid wissen, Disclaimer, ist keine Werbung, nichts, aber ich habe es gesehen und habe gedacht, komm, direkt mal ansprechen hier, immer am Puls der Zeit sozusagen.
Ja.
Ja, ich nutze fürs Laufen, fürs Radfahren mit einigen Sportlern Leomo-System. Das geht ja ein bisschen in die gleiche Richtung eigentlich. Das funktioniert gut, aber wie mit allen Devices und mit allem, was du messen kannst, musst du schon aufpassen, dass man es halt nicht einfach dann übertreibt und dass man sich nicht in allen Gadgets irgendwie verliert. Und ja, das habe ich, also das Schwimmthema habe ich jetzt nicht so richtig, was Devices angeht, auf dem Schirm. Formgoggle finde ich zum Beispiel, das finde ich sehr, sehr spannend, das Thema, weil du ja wirklich dann auch mal in Real-Time ein Feedback bekommst, also wirklich mit einem Head-Up-Display in der Brille, das ist mit Sicherheit irgendwie spannend. Das ist so ein Device, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mir auch vorstellen, dass ich über meinen Schatten springe und sage, nutz mal sowas, weil ich bin eigentlich entschieden, der Gegner davon eine Uhr zu tragen beim Schwimmen. Aber mit so einem Device vielleicht gar nicht so schlecht, auch so in Richtung Pacing gedacht oder auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich dann 1,25, 1,30, 1,35 oder was auch immer auch anfühlt. Weil viele Age-Gruppen haben das Gefühl gar nicht. Die wissen gar nicht, wie schnell sie schwimmen. Das kann ich mir vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
Das ist halt immer ein sehr zweischneidiges Schwert mit diesem je mehr man sich darauf verlässt, ist es halt immer so, dass man umso mehr dann das Gefühl verliert oder verlieren kann. Ich hatte mal einen Athlet, der hat gesagt, hier, halt dich an deinen Stride, muss die Watt laufen. Und dann war der kaputt und dann ist der halt, keine Ahnung, eine 6-Minuten-Pace gelaufen, nicht eine 4,30er-Pace, aber es hätte ihm ja irgendwie auffallen müssen. Und es ist ihm halt dann nach 10 Kilometern aufgefallen oder sowas. Ich meine, der Unterschied war so eklatant, dass man denkt, Junge, ja.
Schwierig, aber,
also das ist, viele können auch mit den Zahlen nicht umgehen. Also ich habe auch Athleten, die ich meine, wenn die schraubt man ein Leistungsmesser ans Rad und dann wollen, die können mit den Zahlen nicht umgehen. Wenn die dann eine Einheit haben und sie schaffen nicht die vorgegebenen Werte, dann brechen die ab. Oder statt dass sie es einfach bei einem niedrigeren Wert zu Ende fahren. Oder sie denken, sie sind schlechter geworden und das macht dann so viel psychologisch im Kopf, dass die besser dran sind, wenn die tatsächlich ohne trainieren. Ja, die sind dann freier. Und das ist aber wir haben unterschiedliche Athleten, das ist total unterschiedlich, wie jemand mit sowas umgehen kann. Und da muss man eben die individuelle Lösung finden.
Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal hier. Das ist ganz spannend, dass du das aber auch bestätigst. Das haben wir schon ein paar Mal hier besprochen. Das ist so unterschiedlich. Und auch dieses Körpergefühl, was du beschreibst, dass es verloren geht, finde ich auch nochmal wichtig, dass du sagst. Noch mal einmal ganz kurz die Formbrille. Ich bin die mal geschwommen von einem Athleten. Was mich da eklatant gestört hat, war das Sichtfeld. Seid ihr damit schon mal geschwommen, zufällig? Ich habe kaum noch was gesehen. Also ich brauche zum Beispiel einfach eine gute Orientierung unter Wasser. Ich will auch sehen, was meine Hand macht. Ich habe meine Hand eigentlich nicht mehr richtig gesehen vorne. Und ich dachte so, was ist das denn? Also nach 200 Meter habe ich die auch wieder ausgezogen. Aber wenn sie die Brille ein bisschen verbessern vom Sichtfeld, dann hätte ich zum Beispiel auch, wäre ich bei euch, sagen, ein bisschen mal Kontrolle hier und da, bestimmt nicht schlecht. Wobei ich auch gerne mit einer Schwimmuhr, also mit den vier Zeigern schwimme. Wenn man das ja ein bisschen mal drauf hat, dann kann man sich das ja auch einfach auch mal bei der Rollwende angucken. Kurz davor, dann hat man ja auch eine Orientierung.
Wenn man das bewusst einsetzt. Also ich würde das nicht bei jeder Einheit machen, das auf keinen Fall. Aber wenn es jetzt darum geht, vielleicht mal so ein Pacing für einen Wettkampf irgendwie mal einzuschleifen, dann ist es mit Sicherheit ganz hilfreich. Ich bin sie geschwommen. Ich hab's getestet. Ich bin so sehbehindert, dass ich die Zahlen nicht richtig sehen kann. Wenn ich ohne Linsen schwimme, dann sehe ich es eigentlich nicht. Und das ist halt einfach, weil ich mittlerweile schon so ich brauche eigentlich eine Gleitsichtbrille, also ich sehe nicht mehr richtig gut, auch auf die Nähe.
Du bist weitsichtig,
Ich bin eigentlich kurzsichtig, aber jetzt bin ich auch noch alterssichtig. Das heißt, ich sehe gar nichts mehr, weder auf die Entfernung noch auf die Nähe. Und das ist halt ein bisschen blöd. Also dann habe ich die Zahlen, dann muss ich das eine Auge so zupetzen, dass ich ein bisschen was gesehen habe. Das ist halt auf Dauer echt sehr, sehr störend. Aber ich glaube, wenn man das Problem nicht hat oder wenn ich mit Linsen schwimmen würde, dann wäre es kein Problem. Ja. Okay. Ja, cool. Ich gucke gerade, Stunde 20. Wollen wir zum Abschluss kommen oder... Wir können gerne stundenlang noch weiter quatschen oder wir laden dich gerne nochmal ein, weil das ist echt immer wieder sehr spannend. Und das macht eigentlich so ein bisschen die Coaches Corner am Ende auch aus, dass man halt ganz unterschiedliche Trainertypen sieht, die ganz unterschiedliche Sozialisierung gehabt haben im Sport, die einen ganz unterschiedlichen Background haben, aber trotzdem. Ja, diesen Austausch, das finde ich immer ganz geil. Also ich kann mir jetzt schon vorstellen, wenn wir jetzt das Ding da Deckel drauf machen, dass ich jetzt, wenn ich nach Hause fahre mit dem Fahrrad, dass ich dann die ganze Zeit drüber nachdenke, was wir einfach gesprochen haben. Weil jetzt wieder viele Dinge wieder so ein bisschen... Ja doch, ja. Das ist immer ein Impuls. Ist echt immer so. Ja. Ist echt Impuls, auf jeden Fall. Genau. Aber bevor wir jetzt den Deckel drauf machen, haben wir ja immer noch mal so einen Tipp für Trainer oder auch Athleten, Informationsquellen, also ein Buch oder ein Podcast oder eine Radiosendung oder eine Fernsehsendung, YouTube-Kanal, irgendwas. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das musst du echt mal gucken, weil das ist cool, da gibt es Informationen, kann auch außerhalb vom Sport sein. Gibt es da irgendwas, was du den Hörern gerne mit an die Hand geben möchtest?
Direkt auf den Sport bezogen, was momentan eben sehr aktuell ist immer, ist The Triathlon Hour. Der macht eben das gut, wahnsinnig gut. Also der hat, ist ein Podcast, ist wahnsinnig aktuell, ist immer total nah dran und finde ich, fragt auch immer nach und fragt Interesse. Ist nicht so ein Wohlfühl-Podcast, wo jemand eingeladen ist und dann werden dem freundliche Fragen gestellt, sondern der bohrt nach und will es einfach wissen und vermittelt es. Also das ist schon ein Podcast, den ich öfter höre und den ich eben gut finde. Und das hat sich in den letzten Monaten entwickelt. Der ist einfach sehr nahe dran und sehr aktuell, hat das Interview mit dem Messi gemacht und
speaking of which, wie der Amerikaner sagen würde, ich bin ja hier in L.A. gelandet und dann sind wir mit so einem Transferbus zum Hotel gefahren, steigt ein amerikanisches Ehepaar ein und sagt die Frau, sieht die unsere Fahrräder, also die Fahrradtaschen, und sagt sie, ihr fahrt Fahrrad, ja, so und so und ja, bla bla bla, und wir machen ein bisschen Triathlon. Und wir fliegen, und fliegt ihr auch nach Kona? Ja. Ja, hier mein Mann, der ist mit dem Andrew Messick, ist ja zur Schule gegangen. Und das ist ein guter Freund von uns. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten. Und dann ich so, oh ja, ist ja keine einfache Zeit für ihn. Nee, nee, und hoch und runter. Und da musste man, durfte ich jetzt nicht direkt sagen, was ich vielleicht von Ironman insgesamt halte, aber war interessant. Also auch, sie hat das auch eher so aus der privaten Sicht tatsächlich auch gesagt, dass er ja einen Sohn hat, der noch nicht so alt ist und wo er sich jetzt mehr Zeit nehmen möchte oder dass er auch am Knie operiert worden ist. Das hat er öffentlich auch bei der Triathlon Hour gesagt, aber das ist, es scheint auch wirklich, das vielleicht hier auch mal zum Schutze einer Person mal zu sagen, so ein bisschen zu verteidigen, auch privat dann wirklich der Grund gewesen zu sein. War total interessant. Ja. Steckst du dann irgendeinen Bus ein und lernst da jemanden kennen. Sehr, sehr cool. Und ich bin bei dir. Das ist die große Herausforderung, weil wir sind ja hier ehrlicherweise auch, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, vielleicht auch ein bisschen ein Wohlfühl-Podcast, aber weil wir auch immer Lust auf die Gäste haben und es immer cool ist, sich auszutauschen. Aber das macht er extrem gut und das ist extrem schwer. Also ich würde mir das nicht zutrauen, da so auch hart nachzuhaken und dass dann so ein CEO dann irgendwann das Gespräch beendet, in dem Fall, das ist schon krass. Das Einzige, was ich da manchmal ein bisschen übertrieben finde, ist, er hat eine Meinung und das ist manchmal dann auch schon die Wahrheit. Und das fehlt mir da so ein bisschen. Ja. Also er hat das ein paar Mal jetzt schon dann öffentlich wieder revidiert auf Social Media. Mhm. Aber der Podcast besteht ja trotzdem und der Schaden ist in Anführungszeichen im Kleinen angerichtet. Und ich finde, da fehlt ihm manchmal, ich habe leider den Namen von ihm vergessen, so ein bisschen die professionelle Distanz, würde ich das nennen. Also das ist mein Eindruck. Genau. Aber ansonsten, ja, sehr, sehr cooler Podcast.
Sebastian, hast du was? Was du empfehlen kannst? Oder bist du super vorbereitet und weißt gar nichts heute?
Ja, es ist, ehrlicherweise habe ich aber auch, ich bin ganz ehrlich, schon lange nichts mehr irgendwie gelesen, gesehen, also ich habe schon nichts mehr gelesen, schon nichts mehr gesehen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nochmal richtig gewinnbringend oder so, bin ich ganz ehrlich. Wir haben ja auch schon die wesentlichen Literaturstellen und Podcasts auch immer wieder erwähnt. Ich lese gerade, ich habe das Buch aber leider zu Hause vergessen, quasi die Biografie von Patrick Sang, den ich ja interviewen durfte dieses Jahr in Kenia, den Trainer von Kipchoge, von Eliud Kipchoge. Und den fand ich damals schon sehr inspirierend. Und die Anna und der Lars, die damals dabei waren als Athleten, Athletinnen von mir, die haben mir das Buch zum Geburtstag geschenkt. Und fand ich total nett. Da freue ich mich jetzt drauf. Aber ansonsten, habe ich gerade nichts Besonderes.
Ich habe was, wir haben jetzt einen Philosophen bei uns hier im Podcast, deswegen muss ich auch ein philosophisches Buch erwähnen, ein neues, und zwar von der Svenja Flasspöhler. Die hat ein Buch geschrieben, es nennt sich Sensibel. Und es geht darum, wo die Grenzen des Zumutbaren liegen. Also da geht es eher so um Wokismus oder, wie heißt es, Wokism, also das wäre der richtige
Begriff. Ja, ja.
Und auch über Nietzsche letztendlich. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter nach dem Prinzip. Das gegenübergestellt und dann so dieser zunehmenden Verweichlichung der Gesellschaft, sage ich mal. Und dass man Dinge nicht mehr so machen kann, wie man es vielleicht gemacht hat, wo das eigentlich herkommt. Sehr spannendes Buch. So ab und zu muss ich auch mal den Intellektuellen raushängen lassen. Und ich kann's
macht eigentlich finden. Jedes Mal, Joe.
Nee, wirklich. Aber das gefällt mir ein gutes Buch. Gefällt mir wirklich gut. Genau. Nö, ja. Das war's.
Ich hab noch einen wichtigen Punkt. Hier habe ich mir hier auf den Screenshot. Am 11.10. sind wir ja, also für alle, und Markus, du hast ja, Markus, Mario und Markus, das habe ich das in meinem Kopf umgepolt, weil ich letztens den Markus Konrad in einem Interview, habe ich Mario genannt, beim letzten Mal den Namen nennen.
Also, der hat einen Bruder, der ist Mario, deswegen.
Ja, genau, jetzt habe ich mich da verhauen. Mario, nein, du hast ja auch, und ich weiß nicht, Joe, vielleicht du auch, ihr habt ja auch weibliche Starterinnen jetzt auf Kona, aber Mario weiß ich, hast du jemanden am Start?
Ja.
Ah, perfekt. Dann könnt ihr die ja gern,
drei oder vier Athletinnen.
Ah, cool. Dann könnt ihr die gerne ja auch, wenn sie deutsch sind, zum deutschen Haus schicken, weil die können uns auf Instagram bei der Triathlon Crew anschreiben, weil wir am 11.10. Und das ist quasi Invite Only oder Invitation Only. 11.10. auf Big Island in Kailua Kona haben wir eine Location, wo wir das deutsche Haus in Anführungszeichen machen. Und da können Interessierte, die haben uns auch schon geschrieben zum Teil, Age-Grouperinnen mit plus eins oder wie viele auch immer. Ein paar Plätze haben wir noch. Gerne vorbeikommen. Und Mario wusste das auch noch nicht, das ist eine kleine Überraschung. Ich habe ein Coaches Corner Hawaii Special organisiert mit den drei deutschen Trainern, die vor Ort sind und die auch eine Frau, also die Favoriten am Start haben. Also, ja, unser, ich weiß, Joe, das ist jetzt hier nicht wertend. Ich meine, heute ist auch super, aber es ist, Mario hat mal gesagt, wir lieben ihn. Also von daher, Dalorang ist am Start. Björn Geßmann war auch schon hier am Start, der ist auch dabei. Und dann zum allerersten Mal auch Philipp Seib. Ich glaube, dann haben wir drei Top-Trainer und also super. Mit Laura Philipp, Anne Haug, Lucy Charles, Kat Matthews und ich werde auch, bin ich auch mal gespannt, Dan Plus treffen, Coach von Casey Sodaro. Und da gibt es also ein Special, aber abends im Deutschen Haus gibt es halt mit den drei deutschen Trainern ein Coaches-Spezial. Und Mario, von dir brauche ich dann noch Fragen. Weil ich begrüße natürlich die Leute mit Manger Roger oder Gude. Wurde ich übrigens letztens schon in einem Podcast von einem anderen Host begrüßt, weil da meinte er, ja, dein normaler Host begrüßt dich ja auch so. Von daher, das war der Lars Wichert vom Trimac. Von daher könnt ihr gerne an eure Community weitergeben und die hier zuhören. Ihr seid herzlich willkommen. Es gibt Kaltgetränke, nicht unbedingt Bier, außer vielleicht 4 plus 1 und ein Live-Podcast und ich glaube, es wird eine nette Geschichte.
Cool. Sehr gut, sehr gut. Vielleicht schickst du mir nochmal Infos zu oder so, dann kann ich das teilen und dann...
Ja, ja, wir posten das auch nochmal.
Machen wir das. Sehr gut. Sind Schweizer auch eingeladen oder nur Deutsche?
Jo, grüezi miteinander, klar. Das war schon total schlecht jetzt, aber egal.
Ja, das sollten wir als Deutscher nicht machen. Nee. Du sprichst du Schweizerdeutsch?
Nee, ich verstehe es ganz gut, aber eben, weil ich es nicht, ich kenne, ich komme ja aus Bayern und wenn dann jemand versucht, bayerisch zu reden und der kann es nicht, man hört es natürlich schon nach dem zweiten Wort, dann denke ich mir immer, ich versuche es lieber einfach nicht, weil es ist nicht authentisch.
Ja, es geht mir im Hochdeutsch so, ich versuche es auch nicht. Ja, sehr schön. Gut, also machen wir Deckel drauf, oder?
Ja, vielen lieben Dank, Joe. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich kannte dich früher eigentlich nur vom Köln-Triathlon. War jetzt schön, dich auch mal hier kennenzulernen.
Ja, vielen, vielen Dank und bis die Tage.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Dankeschön.
Ciao.